Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Hundesohn von Sonja M. Schulz und zu Beginn mit der Yogalehrerin und Schriftstellerin Christin Rübesamen. 2014 erschien ihr erster Roman, später Baby hieß der, 3 Jahre danach ihr zweiter, Hitzefrei. In beiden stehen Mütter in Nöten im Mittelpunkt und beide Romane wurden eher am Rande wahrgenommen. Nach einem Verlagswechsel erscheint nun Rübesamens dritter Roman, Außer Atem. Und möchte man dem Regisseur Leander Hausmann glauben, ist der Titel Programm. Laut Verlagswerbung urteilt er, schnell, bissig und klug sei dieser Roman und erst nach dem letzten Wort konnte ich wieder Luft holen. Wie es unserer Kritikerin Shirin Sochi-Travalla mit dem Roman erging, hören Sie im Folgenden.
Außer Atem. Wer dächte dann nicht an den deutschen Titel des Films Abou de Souffle, jenen französischen Kultfilm von Jean-Luc Godard, der viel weniger eine Gangstergeschichte erzählt, als dass er ein Lebensgefühl in umwerfende Bilder friert. Einem Lebensgefühl jettet auch Christin Rübesamen in ihrem neuen Roman hinterher. Im Mittelpunkt steht Inga, Yogalehrerin und von deren Vater getrennt lebende Mutter einer 19 Jahre alten Tochter, Alma. Die verschwindet eines Tages, verabschiedet sich mit einer schnöden Nachricht. Sucht nicht nach mir. Ihr Verschwinden gerät dem Roman zum Dreh- und Angelpunkt. Es ist der Erzählanlass, der Grund dafür, dass sich die Erzählerin an die Fersen von Inga heftet, ihr zuschaut bei ihrem Tun und ihrem So-Sein. Bei weitem Mehrraum nimmt indes anfangs Ingas berufliches Umfeld ein. Ihre Existenz als Yogalehrerin, ihr Studio, ihre Unterrichtsstunden, ihre Schüler. Die Autorin und zertifizierte Yogalehrerin Christin Rübesamen weiß, wovon sie schreibt. In ihrem Roman wirft sie ebenso belustigte wie hellsichtige Blicke auf die Szene.
Bereitwillig hatte sich der Yoga, wie die Puristen sagten, dem Kapitalismus unterworfen. Nichts war mehr heilig. Dabei hatte es ganz harmlos begonnen. Die Lehrer hatten plötzlich Webseiten, machten Werbung, schrieben Newsletter, eine kleine Kooperation hier, ein kleines Sponsoring da und jeden Monat neue bunte Yoga-Pants. Feuchtigkeitsableitend, Mikroplastikteilchen in die Ozeane spülend, mit All-Over-Prints für den Großstadtdschungel. Es war zum Kotzen.
Den grassierenden Yoga-Boom entlarvt Rübesamen auch als Lebensstil derer, die es sich leisten können. Das liest sich durchaus selbstkritisch. Yoga als Lifestyle-Droge. Das dazugehörige Milieu umreißt die Autorin boshaft und wie nebenbei, indem sie erbarmungslos wie liebevoll darauf schaut. Hunde heißen in diesem Roman schon mal Krishna. Kurkuma-Tee wird auch getrunken. Doch Rübesamen reizt das Spiel nicht satirisch aus, sondern belässt es bei der Figuren- und Milieuzeichnung dienenden Verweisen. Selbes gilt für ihren Blick auf heutige Familien, in denen es normal geworden ist, dass die eigenen Eltern nicht mehr nur einander heiraten. Die Protagonistin des Romans lebt getrennt vom Vater ihrer Tochter, der neu liiert ist und demnächst abermals Vater wird. Such is life. Auch die Ehegeschichte zwischen Team und Patchwork nimmt Rübesamen eher nebenbei in den Blick. Im Fokus steht Inga, eine 45 Jahre alte Frau, deren Leben Schritt für Schritt aus dem Takt kommt. Die Suche nach ihrer Tochter gerät ihr zur Obsession, die sie mit Gewaltmärschen durch die Stadt zu bewerkstelligen sucht. Dabei befindet sie sich in guter Gesellschaft, hat doch das Spazierengehen oder das Laufen als Trost und Sinnspender in der Literatur seinen festen Platz, sei es bei Robert Walser oder Haruki Murakami. Im Falle von Inga dient das Laufen vordergründig der Suche nach der verlorenen Tochter, eigentlich aber der Bewusstwerdung des eigenen Schmerzes.
Es ging nicht nur um die Zettel, die sie aufhängte. Es ging darum, selbst verloren zu gehen. Als könnte sie dadurch den Zufall hervorlocken. Einen Zufall, der ihr Alma in die Arme trieb. Doch während ein Teil der Magie darin lag, einfach weiterzumachen, ohne über die Natur ihrer Märsche nachzudenken, passierte zur selben Zeit etwas anderes, das im Entstehen war und sich unaufhaltsam in ihr ausbreitete. Es war der Beginn einer tiefen Traurigkeit.
Rübesamen hat ein Talent dafür, gesellschaftliche Frontverläufe nachzuzeichnen. Und es gelingen ihr immer wieder einleuchtende Bilder, wie etwa das von der Traurigkeit, die etwas Endgültiges habe wie die Verfärbung einer Teetasse. Nichtsdestotrotz liegt der Reiz des Buches darin, was und nicht wie erzählt wird. Auf ihren Märschen durch Berlin gleitet Inga an unterschiedlichen Vierteln vorbei, nimmt ihre jeweiligen Atmosphären wahr, streift etwa Cafés, in denen ausrangierte Eierkocher als Blumenvasen dienen, begegnet Gestrandeten, Schwangeren, Obdachlosen. Mit wenigen Strichen skizziert Rübesamen ihre Milieus und en passant die Psychopathologie einer Stadt. Doch je länger der Roman voranschreitet, desto weniger weiß man, um was es ihm im Kern eigentlich geht. Der Fokus verschiebt sich, umkreist die Autorin zu Anfang noch die Filterblase Yoga, richtet sie ihre Aufmerksamkeit immer stärker der aus dem Lot geratenen Protagonistin, ihren Muttersorgen, ihren Vorstellungen vom Leben ihrer Tochter zu. Dabei kristallisiert sich peu à peu die Zerrissenheit dieser Beziehung heraus. Dennoch bleibt die Tochter ein Mysterium. Dem Roman dient sie als Leerstelle, die Inga ebenso umrundet wie die Straßen der Stadt. Was diese Mutter-Tochter-Beziehung ausmacht, dürfen sich die Leser selbst zusammenreimen. Das Thema Kontaktabbruch scheint akut. Vermehrt sind derzeit Berichte, Reportagen und Diskussionen zum Thema zu hören und zu lesen. Kinder verabschieden sich auf Zeit oder für immer von ihren Eltern. Doris Knecht widmet sich in ihrem Roman Weg einem ähnlichen Schicksal. Es ist ein Phänomen unserer Zeit, das auch mit den größer gewordenen Freiheiten in Familienangelegenheiten zu tun haben könnte, was den Roman von Christin Rübesamen aber auch nur am Rande interessiert.
Man musste aufhören, Familie als Schicksal zu betrachten. Als System gab sie viel mehr Sinn, denn kein System ist perfekt und alle hängen mit drin. Wenn sie es richtig verstand, ging es darum, welche Funktion ein Kind einnehmen musste, um sich die Liebe seiner Eltern zu sichern. War es nicht andersherum? Ein Kind hielt die Ehe zusammen. Basta. Das war doch nichts Schlimmes. Bis die Ehe eben nicht mehr hielt.
Christin Rübesamen gelingt mit ihrer Protagonistin Inga eine sehr zeitgemäße Figur, die sich zwischen ihrem atemlosen Alltag als Yogalehrerin, Mutter und Stadtbewohnerin aufreibt. Das Achtsamkeitsdogma der Gegenwart überführt der Roman hier und da in hübsche Zukunftsvisionen und der Mutter-Kind-Beziehung begegnet er mit manch erhellendem Gedanken. Doch fehlt dem Buch die Kraft, sich zu zentrieren. Es zerfasert. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Großstadt, ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Mutter-Kind. Diese Zentrumslosigkeit spiegelt zwar durchaus Ingas Gefühlshaushalt wider, ein runder Roman aber wird daraus nicht.
Shirin Sochitrawalla über Christin Rübesamen, Außer Atem, Blumenbar Verlag Berlin, 288 Seiten, 20 Euro. Und bevor wir zum nächsten Roman kommen, erinnert der Büchermarkt daran, dass dieser 9. September zugleich der Geburtstag des großen Romantikers Clemens Brentano ist. Zugleich auch ein Kuriosum, weil er selbst seinen Geburtstag stets um einen Tag vordatiert hat, auf den 8. September, dem Feiertag von Mariä Geburt. Zudem war dieser Geburtstag im Jahr 1778, doch die persönliche Leidenschaft soll hier begründen, weshalb wir, obwohl es kein runder Geburtstag ist, im Folgenden ein kurzes Gedicht von Clemens Brentano hören, nämlich dieses, das quer zum Herbstanfang steht mit seinem Titel Frühling.
Frühling soll mit süßen Blicken mich entzücken und berücken. Sommer mich mit Frucht und Myrten reich bewirten, froh umgürten. Herbst, du sollst mich Haushalt lehren, zu entbehren, zu begehren. Und du, Winter, lehr mich sterben, mich verderben, Frühling erben.
Sie hörten das Gedicht Frühling von Clemens Brentano, gelesen von meinem Kollegen Stefan Naas. und wir kehren zur Gegenwart zurück. Ob in den Büchern von Clemens Meyer oder im 2016 erschienenen Roman Huhl von Philipp Winkler, es gibt sie wieder in der jungen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die rauen Schlägertypen. Als Protagonisten haben sie mal mehr und mal weniger Erfolg, wie überhaupt die neue Literatur über harte Kerle mal mehr und mal weniger gut gelingt. Mit ihrem Debütroman probiert Sonja M. Schulz es nun also auch mit einem Protagonisten der härteren Sorte. Die Geschichte von Hawk spielt größtenteils im Hamburger Kiezmilieu und da ist alles mit dabei. Autos werden angezündet, wilde Motorradjagden durch die Stadt veranstaltet und es wird natürlich massenhaft Alkohol getrunken. Hundesohn heißt das Buch und Martin Becker hat es gelesen.
Hawk hat es nicht leicht im Leben. Er ist nämlich dabei, mal wieder alles zu verlieren. Das kennt er nur allzu gut, dieser Typ, der von Narben gezeichnet ist, innerlich wie äußerlich. Doch ist dieser geprügelte Hund kein feiger Hund, das nun wirklich nicht. Wenn es drauf ankommt, geht dieser Hawk keiner Konfrontation aus dem Weg. Muskeln hat er, boxen kann er. Ein paar Jahre saß er im Knast, das hat Spuren hinterlassen. Er will solide werden nach dem Gefängnis, maximal 3 Biere und 2 Schnäpse pro Abend. Dann endet seine Liebe zu einer Barfrau katastrophal, dann haut er aus Hamburg ab und fängt neu an. In der Provinz, jenseits der Metropole, so ganz seriös und ohne krumme Dinger. Wachmann in einem verlassenen Krankenhaus ist Hawk, eine kleine Wohnung hat er, eine ordentliche Karre namens Miss Stetson fährt er. Eigentlich also gar nicht mal so schlecht, wenn man auf Bewährung ist. Nur die Spießer um sich herum, die verachtet Hawk.
Worauf warteten die bloß? Auf die Rote Armee? Diese Vorstadtbazillen kontrollierten den Müll in Nachbars Tonne und machten Rapport. Die hatten ihren Grabstein schon angezahlt. Ein echter Grund, stolz zu sein. Wer was erleben wollte, fuhr samstags mit dem Kombi ins Gewerbegebiet oder saß am Spielautomat in der einzigen Kneipe, knetete die Münzen in der Hand und wartete auf ein Wunder. Kirsche, 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 Hauptgewinn.
Hawk, der eigentlich Herbert Friedheim heißt und aus guten Gründen den Mädchennamen seiner Mutter benutzt, rutscht in diesem Sommer 1989 zurück in alte Gewohnheiten, Milieus und Ängste. Sie stecken sein geliebtes Auto an, sie übergießen seine gesamten Habseligkeiten in der Wohnung mit Benzin und ritzen mit dem Messer Bastard ins Sofa. Sie wollen ihm also an den Kragen, aber wer sind die? Hawk fürchtet um sein Leben, also muss er in die eigene Vergangenheit, torkelt er zurück in die Hamburger Kiezkneipen. Er trifft seine große Liebe wieder und erinnert sich an allerlei Typen, wie sie besser nicht in einen Roman dieser Art passen könnten.
Hakenkreuz-Eddie hatte die Brust voller Hakenkreuze und behauptete, das wäre ein indisches Zeichen für Glück. Dabei waren es eben Hakenkreuze. Und einmal hatten sie ihn im Hafenkrankenhaus deswegen vor die Tür gesetzt. In dem Laden hatten die Schwestern noch Mummeln in den Knochen. Wenn es spät wurde und hoch herging, zog Eddie immer sein Hemd aus. Er rasierte sich die Haare vom Oberkörper, damit die Hakenkreuze nicht zuwucherten. Finster schimmerten sie auf Eddies Haut. Es sah wirklich beschissen aus.
Eins ist klar, dieser Hawk wird es versemmeln. Natürlich zerdeppert er seine ohnehin schon ledierte Wohnung ganz und gar, bis die Nachbarn aufwachen und die Polizei rufen. Natürlich sperrt er seinen Wachdienstkollegen in der Leichenhalle der Klinik ein, um in Ruhe einen Krankenwagen zu stehlen. Natürlich klaut er einem Hippie-Pärchen Benzin aus dem Auto. Natürlich ist er ständig auf der Flucht und auf der Jagd zugleich. Etwas zu gern lässt man sich beim Irrlichtern des Protagonisten dabei auf Typen wie Hakenkreuz-Eddie oder den piekfeinen Pick-Johnny ein. Etwas zu angemessen ist das Schaudern, das man verspürt, wenn der gnadenlos sadistische Gangsterboss verfuhrt, der auch mit Hawk noch eine Rechnung offen hat, seinen Widersachern die Zähne zieht. Ohne Betäubung, versteht sich. Etwas zu sympathisch ist einem dieser Hawk, der sich immer weiter in die Scheiße reitet, ohne Hoffnung auf Erlösung.
Wenn du deinen Gegner aus den Augen lässt, endest du als Wasserleiche oder als weiße Striche auf dem Pflaster mit Kurzmeldung im Abendblatt. Er hatte die Deckung zu lange unten gelassen.
Genau da liegt das Problem. Der Roman lässt die Deckung zu lange oben. Er macht alles richtig und verlässt sich auf seine fast filmische Dramaturgie. Die wohltemperierte Brutalität, dargebracht in angemessen spannend gestalteter Sprache, macht die Geschichte mitunter so hölzern wie vorhersehbar. So und genau so hat man das alles schon oft gelesen und gesehen. So und genau so stellt man es sich vor, das raue Hamburger Hafenviertel in den Jahrzehnten nach dem Krieg. Mit Drogen und Sauferei und Hehlerei. Tritt das Buch endlich heraus aus dem erzählerischen Schummerlicht der Hafenkaschemmen, dann funkelt diese Prosa unerwartet plötzlich. In diesen Augenblicken geht es ans Eingemachte. Wie fühlt es sich an, ein Hundesohn zu sein?
Wie Herbert die Stunden im Zwinger hasste. Er lief die drei Schritte auf und ab, mit gesenktem Kopf, um nichts zu sehen. Nicht den Hof, nicht die anderen Hundeställe und wie sie an den Gittern hingen. Er starrte in die Sägespäne, klein gefetztes Holz. Spucke sammelte sich in seinem Mund. Er konnte sie nicht mehr runterschlucken.
Mit 15 Jahren tauscht Hawk, der damals noch Herbert heißt, eine Hölle gegen die andere, Heimat gegen Hamburg. Aber das weiß er am Anfang noch nicht. Mit einer frisch genähten Augenbraue, einigen Scheinen seiner Mutter und einem Wurstbrotrest kommt er in den Norden. Sein Vater ist ein vom Krieg traumatisierter und grober und brutaler Mann, der auf die Jagd geht, mit strenger Hand Hunde züchtet und seinen Sohn genauso erzieht. Macht dieser Hundesohn Herbert mal wieder was falsch, dann kriegt er Prügel, dann kommt er in den Zwinger wie ein Köter. Herbert wird bis zu seiner Flucht vom süddeutschen Hof in den Norden gedemütigt, ja, geradezu tagtäglich vernichtet. Das Abtauchen in den Schmerz der frühen Jahre in allen düsteren Details, der schonungslose Blick auf Väter, Söhne und deren Söhne, bei den Schilderungen der familiären Verhältnisse entfaltet der Roman wirklich literarische Wucht. In einer Erinnerungsszene beispielsweise soll Herbert für seinen unbeherrschten Vater Katzen heranschaffen, mit denen er seine Jagdhunde abrichtet und scharf macht. Als der Vater eine offenbar schon leblose Katze entdeckt, bestraft er seinen eigenen Sohn wie ein Tier.
Wenn ein Hund das Wild bei der Jagd umbringt, anstatt es zu apportieren, prügelt man ihn mit dem todverbissenen Stück, damit er es sich merkt. Der kleine Schädel traf Herbert am Kopf, er hielt sich die Hände davor, dann schlug ihm sein Vater die Katze auf den Rücken.
Die Wutsplitter eitern dir durchs Blut, heißt es irgendwann im Roman, und damit ist die pochende Wunde benannt, um die es in Hundesohn geht. Wie wird man ihn los, den Stachel der eigenen Vergangenheit im Fleisch, der zu allem Überfluss auch noch durch Generationen hindurch zu verletzen scheint? Wenn das Buch ganz reduziert und sachte davon erzählt, dann ist man gerührt wie gebannt. Dann muss man zwangsläufig an gewaltige Bücher wie »Requiem für einen Traum« von Hubert Selby denken.
Da lag die Meile in der Morgensonne, bald wieder zu allem bereit. Die Kronkorken im Rinnstein, schmutziges Gold. Ein streunender Hund lief vorbei. Die Erde hatte sich einmal gedreht und ging den Tag von Grund auf neu an. Mit oder ohne Hawk. Keiner läutete die Glocke für ihn.
Wenn aber Verfolgungsjagden auf Motorrädern literarisch so inszeniert werden, als würden wir gerade das Drehbuch zu einem Film lesen, wenn sich das Buch zu sehr auf die historische St. Pauli-Kulisse nebst schrulligem Personal verlässt, dann stellt sich Zähigkeit ein. So lässt einen dieser Hawk mit der Glock im Hosenbund und seiner Vergangenheit im Nacken mit gemischten Gefühlen zurück. Einerseits beweist Sonja M. Schulz einen feinen Blick für familiäre Verwerfungen und was sie aus uns machen. Andererseits hätte dem Buch weniger klischeehafte Hafenfolklore gut getan. So ist Hundesohn eben nicht Hund und nicht Katze, aber dennoch ein starkes Debüt über einen eigentlich schwachen Typen.
Martin Becker über Sonja M. Schulz, Hundesohn, Kamper Verlag Berlin, 320 Seiten, 22 Euro. Mehr Bücher gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur. Darin unter anderem Mark Terkessidis, Wessen Erinnerung zählt. Es geht um die deutsche Kolonialpolitik. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.